Du hörst Folge 172. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin, aber vor allem Hormonexpertin. Und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und sag mal, hast du eine ziemlich starke Blutung? Oder einfach, keine Ahnung, ist das stark oder ist das normal? Heute wollen wir über die sogenannte Hypermenorrhö sprechen. Hi, hi, hi! Herzlich willkommen! Ja, heute besprechen wir über ein Thema, das nicht nur ältere Frauen betrifft, aber da sehr häufig zum Thema wird, aber oft auch wirklich schon in der Jugend oder wirklich in den 20ern ein Problem sein kann. Und dann stellt sich natürlich ganz besonders für die älteren Frauen die Frage, wenn die so stark ist, diese Blutung, muss dann auch die Gebärmutter raus? Die Frage stellt sich natürlich für die jungen Frauen erstmal nicht. Nichtsdestotrotz leiden die sehr unter dieser Situation. Und den Frauen in den Wechseljahren oder auch dann eben kurz vor der Menopause wird dann oft tatsächlich eben angeraten, die Gebärmutter einfach zu entfernen. Aber ist das so einfach? Kann man einfach hergehen und sagen, naja, sie brauchen die ja nicht mehr, schwanger werden wollen sie ja nicht mehr, Kinder haben sie schon, also raus damit. Und woher kommt überhaupt diese starke Blutung? Also, es ist folgendermaßen. Viele Frauen, ungefähr jede zehnte von 100, hat mit einer zu starken Regelblutung zu tun. Man nennt das dann wirklich Hyper für zu viel und Menorrhö ist immer irgendwas mit Fluss und Men ist eben die Periodenblutung. Aber was heißt denn jetzt eigentlich Hyper? Also man geht davon aus, dass oder beziehungsweise man hat es so definiert, dass man sagt, das ist eine sehr starke Blutung, wenn die Frau mehr als 60 Milliliter Blut während der gesamten Regelblutung verliert. Das ist jetzt so in der Relation, ungefähr sind das 1,5 Schnapsgläser. Und das sind ungefähr, um das auch nochmal in Relation zu setzen, weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich messe meine Blutungsstärke nicht in Schnapsgläsern, sondern in Tampons, Binden oder eben auch in Menstruationstassen. Aber das sind ungefähr vom zeitlichen Ansatz eben, wenn du so kürzer als alle 4 Stunden Tampon oder Binde wechseln musst oder du tatsächlich eben mehr als eben auch oder häufiger als alle 3-4 Stunden die Menstruationstasse schon wieder ausleeren musst. So, also das passt. So, die 4 Stunden sind, glaube ich, ein ganz guter Zeitrahmen. Und dann sagt man tatsächlich eben, also wenn das insgesamt mehr als 80 Milliliter sind, dann spricht man von einer Hypermenorrhö. Also bis 60, zwischen 60 und 80 ist es so ein bisschen so ein Graubereich, aber ab 80 ist es definitiv eine Hypermenorrhö. Und das geht eben tatsächlich insgesamt für die gesamte Regelblutung. Normalerweise dauert ja die Regelblutung so maximal 7 Tage. Eher in der Regel nur 5. Und wenn sie dann auch noch länger als eben hier 7 Tage oder eben auch 5 Tage dauert, so zwischen 5 und 7 ist wieder so ein Graubereich, dann spricht man auch von einer verlängerten Blutung. Das ist dann eine Menorrhagie. Das kommt ganz oft gemeinsam vor. Das heißt, dann habe ich also eine starke Blutung mit mehr als 80 Milliliter Blutverlust, aber auch eine verlängerte Blutung mit länger als 7 Tagen Blutung. Und jetzt kann man sich natürlich denken, und vielleicht geht es dir ja auch so, dass das für manche Frauen ganz okay ist. Die kennen das letztendlich auch gar nicht anders, weil das schon seit Beginn der ersten Periodenblutung so ist und haben vielleicht auch eine ganz gute Strategie entwickelt, um damit zurechtzukommen. Aber das hat immer natürlich auch Konsequenzen. Denn wenn wir uns überlegen, da gehen vielleicht 120, vielleicht sogar bei manchen Frauen, mit denen ich schon gearbeitet habe, bis 250 Milliliter Blut aus dem Körper während der Periodenblutung raus, dann bedeutet das auch, dass da viel Erythrozyten verloren gehen. Das sind die roten Blutkörperchen. Die Menstruationsblutung enthält natürlich nicht nur wirklich Blut alleine, sondern auch viel Schleim und eben auch Gewebe, weil ja im Prinzip der Anteil der Gebärmutterschleimhaut, der sich aufgebaut hat über den gesamten Zyklus, wieder abgegeben werden muss, damit sich eine neue Schleimhaut aufbauen kann nach der erfolgten Periodenblutung für den neuen Zyklus, damit sich das neue Ei, das zu befruchten möglich wäre, dort einnisten kann. Also braucht der Körper praktisch oder die Gebärmutter da wieder neues bepflanzbares Gewebe im Prinzip. So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Also verlieren wir eben nicht nur Blut, aber eben auch, sondern eben auch Schleim und Gewebe. Schleimgewebe. So. Das heißt, diese 80, 120 Milliliter oder sogar mehr sind eben sowohl auch Gewebe als aber eben auch Blut. Und wenn wir dann aber auch viele Erythrozyten verlieren, sagen wir mal zu den üblichen 80 Milliliter, dann eben vielleicht noch zusätzlich 100, dann fehlen diese Erythrozyten, die darin ja auch enthalten sind, leider auch in unserem Blutkreislauf. Und die Erythrozyten haben ja einen wichtigen Effekt, eine große Aufgabe, denn sie tragen ja tatsächlich den Sauerstoff an die Stellen, wo sie gebraucht werden, nämlich im gesamten Körper, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Und wenn dann tatsächlich eben kleine Erythrozyten fehlen, dann fehlt ein Anteil derer, die Sauerstoff an alle Stellen in unserem Körper transportieren könnten. Und das können wir tatsächlich merken. Das ist dann ein Eisenmangel, der entsteht, weil die Erythrozyten eben praktisch nur deshalb so gut funktionieren können, weil sie eben Eisen in sich gebunden haben. Und wenn das verschwindet, dann haben wir praktisch auch nicht mehr genügend Eisen und können diesen Sauerstoff eben nicht mehr effektiv an alle Stellen transportieren. Und das kann uns tatsächlich müde und blass und abgeschlagen werden lassen. Und das ist ein ganz großes Problem für viele Frauen, dass die während der Periodenblutung oder auch danach sich so chronisch abgeschlagen, müde fühlen und auch sehr, sehr blass so für ihre Umwelt, aber auch für sich selber erscheinen. Das ist natürlich nicht gut, weil letzten Endes das dann eben auch, wenn es wirklich sehr ausgeprägt ist, dieser Eisenmangel, man spricht dann auch von der Eisenmangelanämie, wenn also wir nicht mehr genügend Eisen auch zur Verfügung haben, beziehungsweise die Erythrozyten eben verloren gehen und wir dann eben nicht mehr genügend Sauerstoff transportieren können. Das kann so weit gehen, dass wir sogar Atemnot bekommen, weil wir, wenn wir uns schnell bewegen, ja auch viel Sauerstoff brauchen, um unsere Muskeln auch gut zu versorgen. Und das funktioniert dann nicht mehr, weil der Sauerstoff nicht schnell genug dorthin kommt, wo wir ihn brauchen. Also das hat auf jeden Fall auch Auswirkungen auf den Körper. Und vielen Frauen ist das tatsächlich gar nicht so bewusst, dass das in Verbindung mit dieser starken Periodenblutung steht. Die wundern sich nur, dass es ihnen halt nach der Periodenblutung oder währenddessen einfach nicht gut geht, und sind aber sich dessen gar nicht bewusst, dass die Blutung, so wie sie sie erleben, gar nicht normal ist. Und deswegen möchte ich nochmal so ein paar wichtige Punkte, die auf eine starke Periodenblutung hinweisen, extra nochmal eingehen. Und zwar hatten wir schon gesprochen, also wenn ich vielleicht häufiger als 4 Stunden oder sogar jetzt im eigenen Erleben häufiger als alle 2 Stunden oder sogar schon nach einer Stunde Binde-Tampon wechseln muss, dann ist definitiv davon auszugehen, dass die Blutung viel zu stark ist. Wenn das dann auch noch 3-4 Tage anhält, dann kannst du im Prinzip schon safe davon ausgehen, dass du auch zu wenig Eisen im Blut hast und auch deine Erythrozyten zu wenig sind. Okay. Wenn du dich dann tatsächlich auch noch während der Periode müde und schlapp fühlst oder sich das auch über längere Zeit danach noch anhält, dann solltest du auf jeden Fall auch mal das Blut untersuchen lassen, ob sich dahinter nicht dieser Eisenmangel versteckt. Wenn das Menstruationsblut auch gleichzeitig so ein bisschen verklumpt und oder so großklumpig erscheint, da sagt man auch oft größer, die Klumpen so um die 2-Euro-Stücke. Auch das sollte so nicht sein. Dann ist einfach viel Blut da, das dann koaguliert, also so fest wird und dann kommen die als diese Klumpen praktisch auch raus. Wenn du nachts aufstehen musst, um die Binde oder den Tampon zu wechseln oder du einfach auch schon ein Malheur dann nachts hattest, auch das ist nicht normal, weil eigentlich die Blutung nachts so ein bisschen persistiert, nicht ganz so stark ist wie tagsüber, spielt die Schwerkraft natürlich auch eine Rolle. Wenn das der Fall ist, ist das ein großer Hinweis, dass die Blutung zu stark ist. Und wenn du dann eben auch schon angefangen hast, dein Leben darum herum zu organisieren, dass du eben vor der Periode dann nochmal schnell irgendwie Termine mit Freunden ausmachst, aber dann während der Periode auf keinen Fall irgendwie außer Haus musst und irgendwie nicht zum Sport gehst, dann ist das auf jeden Fall auch eben ein Hinweis, aha, du hast offensichtlich, brauchst du Strategien, damit du im wahrsten Sinne des Wortes nicht ausläufst. Was steckt jetzt hinter dieser starken Blutung? Denn nicht jede Frau hat ja diese starken Blutungen. Also grundsätzlich muss man wissen, dass also eine Kontraktion der Gebärmutter dazu führt, dass eben praktisch diese Schleimhaut, die abgestoßen werden soll, dass die dann eben stattfindet, um eben eine gute Abstoßung zu erreichen. Und wenn das passiert, wenn das Zusammenziehen dieser Gebärmuttermuskulatur eingeschränkt ist, wenn sie einfach das vielleicht nicht so gelernt hat, wenn sie einfach verschiedene Ursachen gibt es dafür, da gehe ich gleich noch drauf ein. Wenn das alles nicht so stattfindet, dann dauert es also praktisch sehr viel länger, dass die Gebärmutterschleimhaut sich ablöst und dadurch entsteht einfach ein sehr viel längerer Zeitraum der akuten Blutung im Prinzip. Also akut wie, dass ich eben praktisch eher über einen längeren Zeitraum brauche, damit sich die komplette Gebärmutterschleimhaut abgelöst hat und währenddessen eben auch noch Blut mit abgegeben wird, weil sich auch die Gefäße, die dann eben eröffnet werden, auch wenn sie nicht sich kontrahieren, auch eher offen bleiben. Das meine ich mit akuter Blutung. Also akute Blutung versteht man im Medizinerdeutsch auch oft ein bisschen anders. Deswegen habe ich das nochmal erklärt. Okay, und es gibt verschiedene Gründe, die dazu auch führen können. Und das ist häufig auch bei älteren Frauen dann auch zusätzlich noch mit der Grund, warum dann das Zusammenziehen der Gebärmuttermuskulatur verhindert ist. Und zwar sind es oft Polypen. Das sind so Ausstülpungen von Schleimhaut, die dann praktisch aber die Struktur der Gebärmutter verändern. Und dann kann sich die Gebärmuttermuskulatur auch nicht mehr so in allen Richtungen und in allen Ebenen gut und sinnvoll zusammenziehen. Genau das Gleiche ist es im Prinzip mit den Myomen. Da stülpt sich praktisch Muskulatur der Gebärmutter, Muskulatur tatsächlich aus und die kann sich dann auch nicht mehr so, wie sie sein soll, nämlich gut kontrahieren und behindert dann praktisch dieses kohärente Zusammenziehen an allen Stellen gleichzeitig. Und manchmal kann es tatsächlich auch sein, und das berichten auch viele Frauen, dass zum Beispiel eine Kupferspirale, aber auch eine Hormonspirale eben das Zusammenziehen der Gebärmuttermuskulatur dann auch noch zusätzlich stört. Deswegen haben häufig auch Frauen mit einer Spirale eher stärkere Blutungen. Das heißt, das sollte man auch im Auge behalten. Dann gibt es auch noch gutartige Verwachsungen in der Gebärmutter, die eben auch das Zusammenziehen eher verhindern oder eher beeinträchtigen. Und natürlich kann es auch sein, dass sich vielleicht eine Entzündung oder Vernarbungen im Bereich der Gebärmutter, aber auch der Eileiter habe. So eine Vernarbung kann zum Beispiel entstehen durch eine vorangegangene Chlamydieninfektion. Und das Gemeine ist leider, dass wir bei den Frauen ganz oft keine ganz deutlichen Symptome haben. Chlamydien, die gehören zu den sexual übertragbaren Erkrankungen und machen bei Männern häufig eben hier eine Harnröhrenentzündung. Die merken davon tendenziell auch was. Frauen haben da eher selten wirklich ganz deutliche Symptome, aber trotzdem diese Chlamydieninfektion. Und das führt leider eben häufig auch zu Vernarbungen und Verwachsungen in der Gebärmutter oder aber auch im Eileiter. Noch ein Grund, und das ist ganz häufig ja noch unterdiagnostiziert, das ist die sogenannte Endometriose. Da kommt es eben zur Wucherung von Gebärmutterschleimhaut an anderen Stellen außer der Gebärmutter, eben im Bereich der Eileiter oder auch außerhalb direkt der Gebärmutter unter des gesamten hier Reproduktionstraktes. Und das führt einerseits zu massiven Schmerzen bei den Patienten, aber kann eben auch dazu führen, dass eben die Periode doch noch zusätzlich deutlich verlängert ist. Bösartige Wucherungen gibt es natürlich auch, aber die machen tatsächlich eher selten starke Regenblutungen und sollten aber natürlich und werden auch immer auf der Suche nach der Ursache der starken Periodenblutung auch dann immer einmal untersucht, dass man entweder erstmal im Ultraschall natürlich untersucht oder dann einfach auch mal eine Biopsie macht. Es gibt aber auch andere Dinge, die jetzt erst tendenziell nicht direkt mit der Gebärmutter zu tun haben, sondern oft auch mit dem Blut zu tun haben können. Es gibt nämlich tatsächlich Blutgerinnungsstörungen und zwar häufiger, als man das oft vermutet, und die machen so ja keine Problematiken, dass man also, wie man das vielleicht schon mal gehört hat, so eine Bluterkrankung hat. Das haben ja meistens nur Männer. Frauen können aber tatsächlich auch Blutgerinnungsstörungen haben, die dann so erst auffallen, wenn sie eben eine besonders starke Periodenblutung haben. Und das kann man dann anhand von genetischen Untersuchungen dann auch nachweisen. Bestimmte Faktoren sind dann in der Blutgerinnung gestört und führen dann dazu, dass das Blut nicht ordentlich und schnell genug gerinnen kann. Dann können aber halt, Überraschung, Überraschung, Hormonstörungen auch eine große Rolle dabei spielen. Eine Dysbalance zwischen Progesteron und Estradiol zum Beispiel, aber auch bekannte Erkrankungen des Herzens, der Niere, der Schilddrüse, aber auch der Leber. Die Leber ist nämlich ein wichtiger Produzent für Blutgerinnungsfaktoren, und wenn die nicht gut funktioniert, meinetwegen bei einer Hepatitis oder bei Veränderungen in der Leber, dann kann das tatsächlich eben auch zu Störungen in der Periodenblutung kommen. Und Medikamente können natürlich auch das Blut so verdünnen, dass das dann zu Auswirkungen bei der Periodenblutung kommt. Das können eben zum Beispiel hier, das nennt sich zum Beispiel Marcomar, das sind Vitamin K-Antagonisten etc. sein. Manchmal ist es leider aber auch so, dass man gar keine eindeutige Ursache findet. Dann versucht man tatsächlich eher Ursachen fern, also symptombezogen zu therapieren. Wie macht man das? Also einmal muss ich natürlich erstmal hergehen und mir als dann behandelnder Arzt, und das empfehle ich dir sehr, da wirklich auch zum behandelnden Gynäkologen, zur Gynäkologin zu gehen und einmal wirklich ausführlich einen Check-up zu machen, woher kommt diese starke Blutung. Da kommt dann in der Regel eine Ultraschalluntersuchung zum Tragen, oft auch dann eben eine Palpation, also eine Untersuchung mit den Fingern, dass der Arzt, die Ärztin einfach mal auch die Gebärmutter abtastet. Manchmal wird auch sogar eine Spiegelung der Gebärmutter empfohlen. Davon bekommst du so ja nichts mit, weil das sind kleine Instrumente. Und dann führt man dabei eine kleine Kamera in die Gebärmutter ein und schaut sich nochmal einfach praktisch alle Ränder, alle Bereiche der Gebärmutter ausführlich an. Das kann man ja oft einfach nochmal ein bisschen besser machen als mit dem Ultraschall. Und man kann eben zusätzlich auch dann eben anhand einer Laboruntersuchung des Blutes eben gucken, ist es möglicherweise wirklich eine Blutgerinnungsstörung, die erworben bzw. eben angeboren ist, die nur noch nicht aufgefallen ist, kann dann im Idealfall möglicherweise auch bestimmte Hormone bestimmen lassen, um dann eben entweder bestimmte Ursachen auszuschließen oder dann auch festzustellen, daran liegt es möglicherweise, sollten wir daran eben etwas ändern. Und ganz häufig ist es so, dass man bei Frauen dann im höheren Alter, so in Richtung 40, 45, 50, häufiger auch mal Myome oder Polypen findet. Und da ist dann eben oft die Frage, was machen wir denn mit den Dingern? So, und ganz häufig sind die völlig harmlos, beziehungsweise sie sind eigentlich immer harmlos. Das Problem ist halt nur, inwieweit stören sie wirklich das Zusammenziehen der Gebärmutterschleimhaut beziehungsweise der Gebärmuttermuskulatur und wie lange will man abwarten und gucken, bildet sich das Myom oder auch der Polyp wieder zurück oder geht man lieber auf Nummer sicher und nimmt der Frau die Problematik der starken Blutung, indem man das Myom oder sogar die gesamte Gebärmutter rausnimmt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen kann man tatsächlich mal mit eben Ibuprofen oder auch mit Diclofenac arbeiten. Das soll tatsächlich so ein bisschen die Blutung schwächen, hat aber in der Regel nicht so den durchschlagenden Erfolg, wie die Frauen sich das wünschen, weil die haben ja oft auch schon eine lange Leidensphase hinter sich und es sind ja oft nicht nur 80 Milliliter, die da pro Periode verlieren, sondern deutlich mehr. Das heißt, der nächste Eskalationsstufe wäre dann tatsächlich eben zu arbeiten mit hormonellen Mitteln, wie zum Beispiel der Antibabypille oder der Hormonspirale. Die werden dann so eingesetzt, dass sie die Regelblutung schwächen sollen, weil sie ja das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut praktisch hemmen. So, das ist auch das, was die meisten Frauenärztinnen und Ärzte dann bei einer starken Periodenblutung empfehlen. So, weil das ist halt so der konventionellste und bekannteste Einsatz für oder beziehungsweise bei dieser Periodenblutung, die sehr, sehr stark ist. Und wenn eben das schon ein langer Leidensdruck ist oder eben auch man Sorge hat, dass das irgendwie entartet, dann wird gerne auch mal die sogenannte Hysterektomie empfohlen, also die Entfernung der Gebärmutter. Das kommt in der Regel tatsächlich eben nur bei sehr starken Beschwerden vor oder wenn es eben sehr belastend ist und sollte auch immer wohl überlegt sein, weil wenn ich ein Organ rausnehme, kann ich das natürlich nicht mehr zurückgeben. Und jede Operation birgt natürlich Risiken und über die möchte ich kurz einmal sprechen. Nicht um Angst zu machen, sondern um gut informiert dann auch ins Gespräch mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin zu gehen. Und zwar ist es natürlich so, jede Operation führt zu Verletzungen und kann dabei natürlich auch Gefäße, Nerven oder andere Organe natürlich verletzen. Das sollte dir auch der behandelnde Arzt oder die Ärztin einfach auch erzählen. Wenn ich irgendwo etwas entferne, etwas rausschneide, kann es immer zu Infektionen kommen, aber eben auch zu Wundheilungsstörungen. Und bei der Hysterektomie weiß man, die gibt es in unterschiedlichen Varianten. Man kann eben nur die Gebärmutter rausnehmen und das kann man tatsächlich vaginal machen. Da muss man nicht den Bauch für aufschneiden. Man kann es aber eben auch abdominell machen. Man kann eben dabei auch den Gebärmutterhals entfernen oder man lässt den stehen. Man kann auch die Eierstöcke mit entfernen oder man lässt die stehen. Also da gibt es viele Herangehensweisen, die ich dann auch mit dem Operateur besprechen würde, fragen würde ganz gezielt, was ist hier das Ziel. Und man geht davon aus, dass ungefähr 5 von 100 Frauen eben mit Verletzungen von Gefäßen, Nerven, Organen, Infektionen oder Wundheilungsstörungen betroffen sind. Und nach der Operation, wie das meistens so der Fall ist, hat man natürlich Schmerzen. Das ist jetzt auch nichts Neues. Oder weil es ja im Bereich des Beckens auch andere Organe gibt, wie den Darm, kann es auch mal so ein bisschen zur Verstopfung kommen oder auch die Blasenentleerung so ein bisschen gestört sein, weil Blase und Darm dann natürlich auch irgendwie in der Nachbarschaft sitzen. Auch birgt eine Operation immer die Gefahr, dass sich Narben bilden, dass es zu Verwachsungen kommt, was dann eben wiederum zum Beispiel auch zu Darmbeschwerden, zu Entleerungsstörungen etc. führen kann. Das weiß im Prinzip jede Frau, also das mit dem Kinderkriegen ist dann nach der Entfernung der Gebärmutter auch vorbei. Und sollten auch die Eierstöcke entfernt werden, dann haben wir ja praktisch auch keinen Produzenten mehr für die Sexualhormone. Das heißt, danach setzen sofort die Wechseljahre ein. Und dann kann es eben zu den Klassikern, die man eh auch vielleicht schon kennt, wie Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen oder auch trockener Scheide kommen. Dadurch, dass die Gebärmutter fehlt und die nimmt ja nicht einen Riesenplatz, wenn sie eben nicht mit einem Embryo oder Fötus gefüllt ist, aus, aber sie hat trotzdem ihren Raum im Becken der Frau, kann sich die Entfernung der Gebärmutter auch auf das sexuelle Leben schon auswirken. Das bedeutet, dass es einmal sein kann, dass es wieder positiver empfunden werden kann, weil die Schmerzen, die vielleicht vorher da waren durch irgendwelche Myome etc., die da irgendwo gedrückt haben, eben entfernt wurden. Häufig aber auch tatsächlich das sexuelle Empfinden nachlässt. Und das hat zwar damit zu tun, weil die Gebärmutter sich beim Orgasmus auch rhythmisch zusammenzieht. Und das für viele Frauen ein sehr angenehmes Gefühl ist. Und das dann natürlich fehlt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sich der Orgasmus dadurch auch verändert. Und wenn zum Beispiel der Gebärmutterhals auch mit entfernt wird, dann fehlt so ein bisschen die Stütze für die Blase, die da praktisch so ein bisschen drüber sitzt. Und es kann dadurch dann eben auch durch eben vielleicht auch Verletzungen zusätzlich, aber auch durch den fehlenden Halt eher zu einem erhöhten Risiko für Inkontinenz kommen. Aber alles spielt natürlich hier wieder mit rein, dass auch natürlich eine Stabilisierung des Beckenbodens, wie wir das auch schon besprochen haben, hier natürlich auch entgegenwirken kann. Und das alles habe ich dir jetzt nicht erzählt, um dir Angst zu machen, sondern um dir eine gute Möglichkeit der Entscheidung zu geben. Denn das Fazit von der heutigen Folge sollte sein, es ist nicht in Ordnung, wenn du regelmäßig wirklich so stark blutest, dass dein gesamter Alltag eingeschränkt ist oder du wirklich auch körperlich davon Folgen trägst. Das ist absolut nicht in Ordnung. Und wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, nicht hormoneller Natur oder naturheilkundlicher Natur, und da sprechen wir tatsächlich in der nächsten Folge drüber, dann ist vielleicht der Schritt, die Entfernung der Gebärmutter ins Auge zu fassen, ein wichtiger und vielleicht richtiger. Ich habe dazu auch mal ein bisschen recherchiert und tatsächlich eine sehr gute Seite gefunden, die ich dir in den Shownotes zur heutigen Folge verlinken werde. Auf gesundheitsinformation.de/starke-regelblutung gibt es ein wunderbares Formular, das ist zwei oder ich glaube sogar dreiseitig. Und da gibt es eine gute Information zum Eingriff der Hysterektomie, also der Entfernung der Gebärmutter, und da werden Pro und Contra abgewogen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Dokument, um sich wirklich gut zu informieren, wenn es um so einen invasiven Eingriff wie die Entfernung der Gebärmutter geht. Ja, das ist es in diesem Sinne. Das heißt, es gibt nicht die eine Lösung, bei starker Periodenblutung soll die Gebärmutter raus, sondern es gibt eben viele verschiedene Herangehensweisen. Heute habe ich dir erstmal nur, so sage ich mal, die konventionellen Maßnahmen vorgestellt. In der nächsten Folge sprechen wir dann eben auch über Möglichkeiten, wie kann ich diese starke Periodenblutung in den Griff bekommen. Wir sprechen aber auch über Hitzewallungen und so weiter und so fort. Da zeige ich dir nämlich die wunderbare Welt der Phytotherapeutika. Da freue ich mich schon riesig drauf. Aber ich finde auch, alles, was konventionell eben hier beantwortet werden will, versuche ich eben hier im Podcast auch zu beantworten. In diesem Sinne wünsche ich dir wieder tolle zwei nächste Wochen und freue mich, wenn du Interesse hast an einem Hormoncoaching, dich mit mir in Kontakt zu setzen und einfach auf www.alexbroll.com/kontakt eben dieses schon viel bekannte Kennenlernformular auszufüllen. Dann kann ich dir nämlich einen Vorschlag für einen Gesprächstermin anbieten und dann sprechen wir 15 Minuten für 0 Euro für dich miteinander als Kennenlerngespräch, nicht als Therapie oder Beratung. Du erzählst mir von deinen Sorgen, aber natürlich auch vor allem von den Beschwerden und auch natürlich deinen Erwartungen. Und dann gucken wir, is it a perfect match? Und passt natürlich auch mein Angebot für dich? Wenn nicht, ist das natürlich auch völlig okay. Aber so hast du einfach eine gute Möglichkeit, mich auch kennenzulernen. Und für mich ist es auch eine gute Möglichkeit, einfach die Problematik deinerseits kennenzulernen. In diesem Sinne freue ich mich. Ach so, ja, und die Shownotes findest du unter www.alexbroll.com/172 für die 172. Folge schon. Und in diesem Sinne, mach's gut und bis in 14 Tagen. Ciao, ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.